Freunde des gepflegten Körpersports, herzlich willkommen in der neuen Woche. Schön, dass wir uns wieder hören. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist ja eigentlich noch alles ganz frisch. Wir waren ja erst am Freitag dabei. Aber wir sind am Freitag mal wieder nicht fertig geworden. Wir hatten ja unser Patreon-Mailbag am Freitag, Teil 1. Und da sich manche Fragen irgendwie erledigen, dann man manchmal auch sagt, komm, wir machen es noch. Und dann haut es halt irgendwie ja doch wieder nicht hin, hinten raus. Haben wir gedacht, wir schließen Teil 2 schnellstmöglich an. Und das ist jetzt der Montag. Deswegen sitzt er mir auch wieder gegenüber, der nach einem sicherlich hervorragenden Wochenende alles andere als unausgeruhte.
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, Mac Klang. Es kam, man wusste ja, dass er danken kann, ne? Aber wir müssen ganz kurz natürlich schon drüber sprechen, weil es war, so viel Spektakel hatte ich jetzt von dem her nicht erwartet. Du?
Ist es für dich jetzt ein klangvoller Name?
Oh, ja, auf jeden Fall.
Nee, das war schon sehr schön, das war sehr spektakulär. Ich hatte ja ehrlich gesagt keine Erwartungen. Ich gehe mittlerweile jedes Jahr an den Dunk-Contest so ran, dass ich einfach sage, wahrscheinlich wird es jetzt nicht überragend. Und wenn doch, dann freue ich mich drüber. Ja. Und seine Dunks waren halt einfach überragend. Insofern habe ich mich drüber gefreut.
Seine Dunks waren wirklich überragend. Also jeder Einzelne eigentlich, den man so gesehen hat, war echt so Kreativitätslevel und dann auch, ich finde es auch geil, dass er bei so Dunks, die man halt irgendwie dann, wo man sagen könnte, okay, krass, dass er es macht. Man hat dann quasi das Konzept schon mal gesehen, aber dass er immer noch so ein bisschen was dann halt dazu gepackt hat. So wie den nochmal gepumpt oder so oder den Ball nochmal ans Brett gehauen. Also es war echt richtig cool, muss ich sagen. Und gleichzeitig muss ich gestehen, dass ich das alles nur in den Highlights gesehen habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich habe die Pause genutzt und nicht wirklich viel beim All-Star-Game gesehen. Jetzt über die sozialen Medien hat man natürlich eigentlich gefühlt war man live dabei mittlerweile. Aber ja, ich habe nicht wirklich geguckt. Wie war es bei dir?
Ähnlich. Ich konsumiere das All-Star-Weekend eigentlich mittlerweile meistens über Highlights, wenn ich nicht arbeiten muss, zufällig.
Ja, sowas bei mir auch. Also Spiel habe ich mir jetzt auch bis jetzt noch gar nicht gegeben. Ich fand's interessant, dass Nikola Jokic tatsächlich so spät gepickt wurde.
Aber er ist halt keiner, der im All-Star-Game jetzt so richtig Bock hat, oder?
Ja, das nicht. Aber meinst du, es war auch so ein bisschen Slander? Jokic Slander, weil sie alle genervt sind, dass die ganze Analytics-Fraktion so von Nikola Jokic schwärmt und ihn so irgendwie als ihr Poster-Child ausgemacht hat. Und
dass der neueste MVP-Poll sagt, dass er es tatsächlich zum dritten Mal.
Genau.
Kann schon sein.
Meinst du, dass da einfach so dann der Punkt war, so, hey, nee, jetzt entscheiden wir, mein Freund. Und dann weht hier ein anderer Wind.
Möglich wäre es. Vielleicht hat er es aber auch gesagt, hier, Leute, ich war gestern lange unterwegs, ich habe keinen Bock. Wählt ja, wen anders.
Vielleicht haben sie ihn ja gesehen einfach. Also wie er unterwegs war.
Möglich wäre es.
Und Salt Lake City ist berüchtigt für sein Nachtleben, also von daher würde mich gar nichts überraschen.
Absolut.
Ja. Nochmal Salt Lake City Slander, wie letzte Woche.
irgendwie geht es nicht ohne. Aber hey, wenn sie sich dazu entscheiden, Karl Malone sogar zu einem Judge zu machen beim Dunk Contest, der übrigens ja auch selbst da ein Hater ist, ne? Also ja. Dann teilweise bei Dunks wie alle 49, 50, 46.
Okay. Ja, Karl Malone.
Karl Malone, geh einfach wieder weg.
Ja, Karl Malone, es ist. Ich mochte ihn schon damals nicht.
Zu Recht.
Und es wird sich.
Ja, Bomani Jones, der mittlerweile bei HBO ist, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber also auch ein professioneller Talker, der das aber eigentlich, also den ich dabei sehr, sehr
meinst
gut
du
finde.
Meinst du wie wir?
Ja, genau. Nur, dass er dabei ziemlich intellektuell rüberkommt.
Ah, okay,
der
okay,
hat ja. Sehr schön ausgedrückt. Ich habe Karl Malone damals schon gehasst, bevor ich einen sehr guten Grund dafür hatte.
Ja.
Also, weil er meinte, hier dreckiger Spieler, irgendwie unangenehme Spielweise, hatte so die Aura eines Haters. Und alles andere, also die private Geschichte, hat er erst später rausgefunden. Also irgendwie fasste es das ganz gut zusammen.
Ja, die Vibes waren schon immer da, gefühlt, bei Karl Malone. Von daher, ja. Ja, war halt dabei, musste wahrscheinlich dabei sein in Salt Lake City, aber.
Nee, muss nicht.
Nee, muss nicht.
Einfach,
nee,
das kann du hast auch recht, kritisieren. Das war einfach bescheuert von der NBA, muss man einfach so sagen. Ja,
das stimmt. Nee, es musste einfach nicht sein. Es war einfach Quatsch. Es war einfach Quatsch. Und damit, jetzt müssen wir irgendwie den Bogen spannen, weil wir können gar nicht, wie gesagt, wir haben es ja beide nicht.
Shoutout Mac McClung, Shoutout Damian Lillard und Shoutout natürlich Jason Tatum.
Ja, Punkterekord gebrochen. Nicht schlecht. Und All-Star-MVP. Und überhaupt. Absolut.
Ja.
Also, na?
Guter Mann so grundsätzlich.
Jetzt hat er doch sein MVP geholt, wie du ja gesagt hast. Du hast ja nicht gesagt, welchen MVP.
Eben.
Ja. Da fragst mal wieder das Orakel gewesen und damit Ne? Ist eigentlich egal, was im Rest der Saison so passiert.
Also er war für diese Saison nicht mein offizieller Pick. Ich habe nur gesagt, Dark Horse.
Ja, eben. Ja,
und ich habe gesagt, irgendwann in den nächsten 2 bis 3 Jahren wahrscheinlich ist er dran. Aber dieses Jahr hatte ich, glaube ich, Giannis gepickt, wenn ich mich recht entsinne.
Giannis gepickt. Ich hatte Embiid gepickt.
Embiid. Und im Endeffekt wird es dann doch wieder Jokic.
Ich glaube, Embiid wird mein Luca. Ich bei dir, ne? Ich tippe einfach so lang auf Embiid, bis er es dann wird.
Ja, ich habe mittlerweile damit aufgehört. Ich habe keine Lust mehr, Luca zu picken.
Tja. Stimmt.
So, wir lernen halt nicht dazu. Lass uns Fragen beantworten.
Lass uns Fragen beantworten.
Wir haben keine smooth Überleitung.
Nee, es gibt keine smooth Überleitung. Wir müssen natürlich noch ganz kurz den Hinweis loswerden, dass wir dem Konzept treu bleiben vom Freitag. Weil es ist ja unser Patreon-Mailbag eigentlich. Das heißt, ein Großteil dieses Mailbags wird wieder bei Patreon stattfinden. Wir beginnen aber hier, damit es einen kleinen Einblick gibt. Und damit dieser kleine Einblick nicht umsonst ist, sagen wir auch, wo ihr danach dann hin müsst. Ihr müsst dann nämlich auf patreon.com/Korbjäger-Podcast und Korbjäger mit.
AE.
Vollkommen korrekt. Und da könnt ihr dann quasi uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. An dieser Stelle wie immer der Riesendank an alle, die das schon tun. Und gleichzeitig eben könnt ihr dann extra Content hören. Zum Beispiel Teil 2 dieses Mailbags und Teil 2 vom Freitags-Mailbag plus ganz viele andere Sachen. Und es werden noch ganz viele andere Sachen kommen. Und damit kommen wir zu Sebastian Farkas, der sagt, hallo Max, hallo Ole, welcher Big Man würde eurer Meinung nach am besten neben Zion passen? Ich denke an einen Typen wie Maxi Kleber oder Brook Lopez vom Stil her, sprich Spacing und Defense. Wie schaut eure Meinung dazu aus? Ja, ich glaube, wenn man Brook Lopez dieses Jahr anschaut, fände ich die Idee nicht schlecht, weil er halt auch noch den Aspekt Rim Protection mit reinbringt. Oder wie stündest du dazu? Nicht, dass die Variante jetzt wahnsinnig realistisch wäre, aber...
Ich würde erstmal sagen, Kleber und Lopez sind sehr unterschiedlich, finde ich. Ja. Also beide werfen und sind gute Verteidiger, aber wie sie verteidigen, ist halt ganz anders. Ja. Also Brook Lopez ist wahrscheinlich der beste Drop-Verteidiger der Liga. Also das heißt, so nach dem Pick-and-Roll erstmal derjenige, der halt absinkt, der quasi die Zone beschützt, dabei aber auch immer noch quasi groß genug ist und ein Hindernis darstellt, das groß genug ist, dass halt jemand nicht einfach in den Midrange-Shot so rein spazieren kann. Also da ist er, was diese Balance angeht, wahrscheinlich momentan der Beste oder einer der 2, 3 Besten der Liga. Und Kleber ist ja eher deswegen ein überragender Verteidiger, weil er halt switchbar ist. Also weil er halt auch mal Flügel übernehmen kann. Er ist dafür jetzt aber nicht so der Typ Ringbeschützer. Und ich glaube, das sind unterschiedliche Typen. Und ich finde es grundsätzlich schwer zu sagen, wer jetzt vom Typ her am besten neben Zion passt. Also offensiv würde ich zustimmen. Es wäre gut, wenn das jemand ist, der werfen kann. Wobei ich diese Kombination mit Valanciunas so quasi die klassische Offensiv-Rebound-Kombo auch nicht schlecht finde. Und Valanciunas hat ja auch den Wurf, aber ich glaube so dieser, wenn man halt sagt, wir haben sonst 3 gute Shooter auf dem Court und wir haben Zion und wir haben dann jetzt noch zusätzlich jemanden, der halt auch mehr in Korbnähe ist. Mhm. Das kann schon auch funktionieren. Aber idealerweise wäre es wahrscheinlich jemand mit noch einem stabileren Wurf. Defensiv finde ich es echt eine größere Frage, einfach weil es sich für mich auch noch nicht wirklich gezeigt hat, was jetzt das beste Defensivkonzept für Zion selbst ist. Ja. Das ist dann letztendlich ja das, was man sonst herausfinden muss, um dann auch zu sehen, okay, welcher Defense-Archetyp quasi passt am besten neben ihn. Mhm. Ich glaube, oder beziehungsweise ich dachte früher halt gerade aufgrund der Athletik, dass er vielleicht so jemand sein könnte, der eher so eine Roma-Rolle einnimmt. Ja. Also wo man dann halt zum Beispiel jemanden wie Brook Lopez hat und Zion kann man eher bei jemandem parken sozusagen, der nicht so ein guter Schütze ist, von dem er aushelfen kann. Aber man muss dazu sagen, diese Awareness, die es dafür braucht, dieses Spielverständnis und dieses hier, dann muss ich aushelfen, dann ist es eine gute Möglichkeit. Das habe ich von Zion jetzt noch nicht unbedingt konstant gesehen. Deswegen ist das vielleicht nicht das richtige Schema. Vielleicht ist es doch eher so eine Switching-Defense, wo man halt irgendwie ein bisschen klarere Aufgabenverteilung hat und einfach weiß, okay, hier automatisch das muss ich machen und es ist halt ein bisschen weniger eigenständiges Denken erfordert. Mhm. Ich bin mir da ehrlich gesagt selber gar nicht sicher, deswegen finde ich die Frage auch total, total spannend, also zumal es ja etwas ist, was die Pelicans über die nächsten Jahre beantworten müssen. Hast du da eine Meinung zu? Also welchen Typen du am ehesten neben ihm sehen würdest?
Ich sehe dieselben Schwierigkeiten. Ich bin jetzt gerade auch, ich gehe gerade im Kopf auch irgendwie so Optionen durch, die mir jetzt gerade irgendwie einfallen würden. Und wenn du Roma sagst, vielleicht ist genau das der Punkt, also dass nicht Zion der Roma ist, sondern dass er quasi, dass du dieses also viel Athletik und switchbare Wings neben ihm hast, plus dann eben halt noch einen längeren Athleten, der halt, der den Roamer geben kann, wenn Zion mal, also, weil ich könnte mir schon vorstellen, in einem Playoff-Setting, dass dann Zion derjenige ist, den man sich dann irgendwie schnappt.
Also die Ideallösung wäre wahrscheinlich Jaren Jackson, aber den kriegen sie halt nicht.
Ne? Den kriegen sie halt nicht, genau.
Aber der deckt halt irgendwie alles ab und der kann vor allem auch, der kann neben dem traditionellen Big spielen, der kann aber auch der alleinige Rim Protector sein, also der kann halt irgendwie alles defensiv.
Genau, also irgendwie halt so einen Typen, also halt so einen Athleten, der Rim Protection geben kann, der aber halt auch da ist sozusagen, sollte Zion jetzt an der Dreierlinie oder durchs Dribbling geschlagen werden irgendwie. Das wäre jetzt, hatte ich jetzt gerade so ein bisschen durchgespielt. Du hast Jackson genannt. Ich überlege gerade, ob es irgendwie eine wahrscheinlichere Variante gäbe, den man da irgendwie.
Klicke die Klacksten.
Ja.
Ich meine, der bringt halt wieder gar keinen Wurf mit.
Das ist halt wieder so,
den bringt er mit. Und wenn vom Rest des Teams genug Wurf kommt, ja.
Aber ja, gar keinen Wurf finde ich schon schwierig irgendwie, weil Zion ja schon, also ich meine, Zion macht sich gerne ja auch Platz unterm Ring, ne? Ist jetzt nicht komplett darauf angewiesen, dass da irgendwie der große Highway frei ist, aber am Ende so ein bisschen mehr Platz wäre vielleicht nicht schlecht. Sind wir irgendwann auch, ich meine, gut, wir haben auch schon mit Miles Turner haben wir auch schon spekuliert gehabt, ne? Ist jetzt ein bisschen anderer Typ, so ist jetzt nicht der klassische, aber kannst du natürlich auch.
Wäre aber auf jeden Fall auch keine schlechte Lösung gewesen, denke ich auch.
Aber ich finde, es ist auf jeden Fall eine spannende Frage, wie die Pelicans das in Zukunft lösen werden. Also, weil das eigentlich schon. Wobei, ich bin mal gespannt, wie sie das Team ja allgemein lösen werden. Also, jetzt ist natürlich wieder die Problematik, dass Zion so lang ausfällt und ist wieder die Frage, also du siehst wieder das Produkt nicht. Und du hast wieder so ein bisschen Fragezeichen, was fehlt und wo können sie mit ihren ganzen Picks und jungen, vielversprechenden Spielern ansetzen, um dann da die ein, zwei, drei Puzzleteile noch zu holen, die ihnen fehlen. Aber wie halt, ich bin gespannt, wie dieses Team am Ende wirklich aussieht, wenn es mal in Anführungszeichen mehr oder weniger fertig ist. Weil
Lakers Pick bekommen und wenn Banyama draften.
Ja, dann läuft's. Ja.
Das ist wahrscheinlich ein Pick, der passen könnte.
Ja. Das wäre vielleicht nicht schlecht.
Ding. Sehr groß.
Ja, sehr groß. Und kann auch das Feld breit machen und so. Und
bisschen.
Ja. Vielleicht sollte man einfach darauf spekulieren.
Ja, eigentlich sollte man alles darauf setzen.
Ja. Könnte auch jetzt.
Rest ist eh egal.
Ja. Der Rest ist eh egal. So ist es. Damit zu Andy W. Seit dem letzten Sieg der Celtics über die Grizzlies habe ich irgendwie das Gefühl bekommen, dass die Celtics vielleicht doch aufgrund ihres funktionierenden Gesamtkonstrukts ein bisschen über dem Rest der Liga stehen. Kein Brown, kein Smart und Tatum mit an dem Abend. Smaun und Brayton.
Kein Smart. Brown, kein Smart und Tatum mit Abend zum Vergessen.
So ist es.
Ich helfe mal auf.
So ist es, genau. Da bin ich ganz kurz über meine Gedanken gestolpert. Trotzdem eine bärenstarke Vorstellung, meiner Meinung nach. Die Tiefe ist schon sehr beeindruckend. Seht ihr komplette Warriors, Bucks, Clippers oder Suns genauso stark? Ich muss sagen, ich bin auch geneigt, die Celtics so aufgrund ihrer Tiefe und aufgrund ihrer Balance, ich meine, Muscala ist jetzt vielleicht ein kleiner Deal gewesen, aber hast du ja auch schon angesprochen, dass er ihnen halt was gibt, was zusätzlich noch sehr, sehr wertvoll ist, so aufgrund dieser vielseitigen Line-Up-Möglichkeiten und eben der berühmten Qualität in der Spitze, dass sie da vielleicht, dass sie runder sind einfach als viele andere Teams und halt auch eine rundere Playoff-Rotation haben und deshalb vielleicht minimal über den anderen stehen, was nicht heißt, dass die Serie dann genauso, dass jede Serie zu ihren Gunsten laufen muss. Aber ich würde es jetzt mal so, bevor es losgeht, und sicherlich gibt es dann auch Matchups, aber ich glaube, sie können halt auf viele Matchups reagieren und sind ja damit eigentlich, ja, wie gesagt, das rundeste Team. Wie würdest du es sehen?
Ich würde dem zustimmen, dass wenn sie in Bestbesetzung antreten und alle Leute zusammen haben, dass sie dann die meiste Balance und den vielseitigsten Kader haben und vielleicht auch den mit den wenigsten Lücken. Also das ist ja, haben wir letzte Saison ja schon relativ viel drüber gesprochen, bei diesem defensiven Turnaround und also nachdem sie halt diese Midseason-Trades eingefädelt hatten, dass sie dann eigentlich halt einfach eine Rotation spielen konnten, die keine wirkliche Angriffsfläche geboten hat, defensiv. Und das ist schon sehr besonders. Das hat, glaube ich, auf die Art und Weise jetzt auch nicht wirklich ein anderes Team, zumal es ja sogar noch mehr geworden ist. Also dadurch, dass sie halt Brockton noch dazu geholt haben, dass sich auch jemand wie Grant Williams eher noch ein bisschen weiterentwickelt hat. Die Frage, was das angeht, ist natürlich so ein bisschen, immer die Gesundheit von Rob Williams. Also man hat in dieser Saison, glaube ich, bisher 6 Spiele gehabt, wo die eigentliche nominelle Starting Five zusammen gestartet ist. Also es ist halt wirklich noch nicht so viel. Und das ist halt immer so ein bisschen Fragezeichen bei einem tiefen Playoff-Run. Wird halt Rob Williams wirklich mal die ganze Zeit zur Verfügung stehen?
Ja.
Aber also jetzt gerade auch in Bezug auf dieses Grizzlies-Spiel, das habe ich auch gesehen. Und da, ich glaube, wenn vorne der Dreier fällt, und also es ist richtig, bei Tatum ging nichts, aber bei allen anderen ging halt relativ viel, dann wirken die Celtics manchmal schon unschlagbar. Also weil sie halt einfach wirklich viele gute Schützen haben. Es gibt Spiele, wo der Dreier nicht so gut fällt, dann ist es ein bisschen was anderes. Aber ich glaube auch, dass sie haben eine sehr gute Kombination aus hoher Floor und hohes Ceiling sozusagen. Mhm. Also, und wahrscheinlich sind sie momentan so ein bisschen der sicherste Pick, einfach weil sie insgesamt wahrscheinlich weniger Fragezeichen mitbringen als alle anderen Teams. Heißt nicht, dass sie am Ende irgendwie durchmarschieren oder so. Es gibt schon auch andere, die vielleicht sogar noch ein bisschen höheres individuelles Ceiling haben. Also ich meine, die Suns mit ihrer Firepower jetzt, ne, die haben wir halt einfach noch gar nicht gesehen. Deswegen ist es da ein bisschen schwer zu sagen. Aber so diese Kombination aus einfach einem extrem balancierten Kader, sehr viel Qualität in der Breite und in der Spitze, das ist bei den Celtics schon relativ speziell. Und da würde ich schon auch unterschreiben, dass sie da momentan vielleicht ein kleines bisschen an oberster Stelle stehen, auch wenn über die letzten Wochen jetzt zum Beispiel die Bucks eigentlich konstanter abgeliefert haben. Mhm. Also ich meine, die haben jetzt gerade vor dem All-Star-Break 12 Spiele in Folge gewonnen und die haben halt immer noch den besten Spieler in der Serie, wenn sie dann aufeinandertreffen. Das ist dann, manchmal ist es so simpel halt auch wieder.
Aber das 12. Spiel zählt nicht, das war gegen die Bulls.
Ja, und das 11. Spiel zählt eigentlich, glaube ich, auch nicht, weil es gegen die Celtics war und die Celtics quasi ohne ihre gesamte Rotation angetreten sind. Und es trotzdem total knapp war. Aber 12 Spiele sind 12 Spiele.
Verlängerung, ne? Aber das war auch schon, ja klar, ich meine, Verletzung hier, Verletzung da und Brown war ja sowieso raus, hat jetzt ja beim All-Star-Game wieder gespielt mit Gesichtsmaske. Aber das finde ich dann echt immer so. Ich meine, wie viele geile Spiele hast du in der Regular Season? Und wenn du dann halt mal irgendwie, wenn dann mal die zwei besten Teams einer Conference aufeinandertreffen und das eine Team dann halt so mit Nummer 15 in der Rotation gefühlt spielt und die ersten 5 halt draußen sind, wie gesagt, manchmal ist es halt einfach so, ich finde es dann schon immer, ich finde es schon schade einfach irgendwie. Also Anthony Edwards hat ja auch beim All-Star-Break oder beim All-Star-Game, da gab es ja auch eine Pressekonferenz, bei der er gesagt hat, so hey, wenn ihr euch 70-80% fühlt, dann spielt, weil so, keine Ahnung, manche Familien sparen oder wie viel Geld haben die und können einmal in die Halle kommen und sehen euch dann und wollen euch natürlich sehen. Und so deswegen versucht's. Und das denke ich also auch so, gut, ich bin nicht in der Halle, für mich ist halt so als Fan aus der Distanz, aber dann ist halt mal wirklich, die Regular Season ist lang genug und dann sind es halt so die paar Leckerbissen, die man gern hätte. Und ja, manchmal musst du es einfach machen, so aufgrund von Load Management. Und wenn dann mittlerweile gibt's ja auch diese ganzen Datensätze, die dann halt irgendwie dir halt oder den Coaching-Staff dann indizieren, so, okay, hey, da würde ich jetzt mal aufpassen, weil da ist jetzt irgendwie, da tritt Ermüdung ein und da die Verletzungsgefahr ist einfach so hoch und dann musst du ihn natürlich rausnehmen und das ist, glaube ich, ein Faktor, den man da auch mit einbeziehen muss, weil dann fehlt er vielleicht nicht für dieses eine Spiel, sondern dann fehlt er vielleicht für 3 Monate und haben wir den Playoffs nicht, das wollen wir ja auch nicht, also von daher ist da, glaube ich, die Diskussion ist da breiter, darf man da breiter anlegen, als man es oft tut. Trotzdem, ja, es ist halt immer so, wenn man dann so halt sieht und dann so, okay, geil, ja, schade. Hätte ein cooles Spiel werden können. War ja dann hinten raus auch spannend, ne, mal abgesehen davon, aber ja, kam mir gerade so.
Macht den Spielplan kürzer.
Ja.
Und Anthony Edwards wird irgendwann auch noch auf die dunkle Seite wechseln. Der Kollege ist 20 und einer der besten Athleten, die wir je gesehen haben. Ja. Natürlich sagt er,
so.
Spielt halt immer. So, ja. Er wird auch noch auf die dunkle Seite kommen.
Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Wie gesagt, es ist ja teilweise.
Auch wenn ich ihn voll verstehen kann, natürlich. Also ich sehe es auch wie du natürlich. Ich finde es auch immer wieder ärgerlich, wenn man solche Matchups hat, wo man denkt, okay, das könnte jetzt ein richtiger Knaller sein. Und dann hier, Injury Report, 38.000 Leute fallen aus.
Ja.
Okay, cool.
Ja, das ist halt die Fanperspektive und die ist mit drin. Aber wenn aus sportwissenschaftlicher Sicht es zu gefährlich wäre, ihn spielen zu lassen, weil in solchen Spielen ja die Belastung auch nochmal höher ist, musst du ja auch sehen. Also du hast halt, na, wenn du dann gegen einen Konkurrenten spielst und dann ja, gehst du ja irgendwie auch nicht Halbgas und es ist halt dann, du bist halt auch nochmal einfach vielleicht ein bisschen mehr gefordert, als wenn es jetzt gegen die kein Slender, gegen die Rockets geht. Und deshalb, ja, ist es halt auch ein Aspekt, den man dann bei aller Kritik dann sicherlich auch berücksichtigen muss, darf, sollte. Ja. So.
Absolut.
Und zu den Celtics noch? Derek White, auch gute Saison, ne?
Absolut. Also gerade über die letzten Wochen und gerade als Starter, das ist schon, also wenn bei dem der Wurf fällt und das tut er in dieser Saison, dann stimmt's halt mit der Aggression. Und dann, also ich habe ja letzte Saison auch schon die ganze Zeit ihn immer wieder hervorgehoben als Spieler, der da einfach perfekt reinpasst mit seinem, mit seinen schnellen Entscheidungen, mit der Defense. Also was für ein guter Shotblocker der als Guard ist, ist manchmal schon ein bisschen eklig. Und also für mich halt echt, er ist in dieser Saison, glaube ich, der stärkste Defensivguard der Celtics. Und das ist schon eine Aussage, wenn man bedenkt, dass die letzte Saison den Defensive Player of the Year hatten im Backcourt. Ja. Und ich meine, Smart ist auch immer noch toll, aber also es ist überragend, beide zu haben. Und dass White in letzter Zeit offensiv dazu noch abreißt, ist schon besonders. Also wäre cool, wenn er sich diese Aggressivität und diesen Rhythmus irgendwie beibehalten kann, auch wenn halt die Rotation wieder komplett ist. Weil dann ist es halt, also gerade mit seinem Drive auch nochmal echt ein gutes zusätzliches Element.
Absolut. Und ich meine, wenn er diese Konstanz mit reinbringt oder halt eine Konstanz in die Playoffs halten kann, weil das war ja letztes Jahr auch so ein bisschen, gerade in den Finals der Punkt, dass er halt teilweise gut war und dann halt irgendwie, dass es dann halt so ein bisschen bergab ging hinten raus. Also wenn er das dann...
Ja, Spiel 1 hat er den Celtics noch mitgewonnen, wenn ich richtig im Kopf habe. Und dann ist es leider relativ schnell dahin gegangen.
Ja. Genau, und wenn das dieses Jahr besser aussieht, wenn er jetzt quasi auch, ich meine, solche wie aus Niederlagen lernt man ja auch, beziehungsweise er zieht seine Schlüsse, wir sind gespannt. Und dann, wie gesagt, sehe ich die Celtics schon sehr gut aufgestellt, auch im Vergleich mit allen anderen Teams. Gerade auch, weil halt du mit, also die anderen haben zwar natürlich diese Firepower, du hast die Suns angesprochen, auch die Warriors, die Celtics haben sie ja auch. Also ich meine, Tatum kann auch an jedem Abend der beste Spieler auf dem Parkett sein.
Ja, definitiv.
Und deshalb, ja, also ist eigentlich schon irgendwie alles da.